Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energiedosis, dem Praxis-Podcast für Energieversorger, die Energiewende nicht nur diskutieren, sondern anpacken. Mein Name ist Friedrich Stratmann und heute spreche ich mit meinem Interviewgast über ein Thema, das man im wahrsten Sinne des Wortes anfassen kann: nachhaltige Wärmeversorgung, und zwar mit einem echten Zukunftsmodell, dem Eisspeicher. Viele reden über die Wärmewende, aber nur wenige zeigen sie so greifbar wie die AGA Energie in Gummersbach. Dort ist nämlich am Technikstandort in Dieringhausen ein innovatives System entstanden, das zeigt, wie man Wärmeenergie speichern, intelligent steuern und sichtbar machen kann. Aus meiner Sicht ein spannendes Beispiel, wie aus Strategie und Konzepten auf Papier echte Praxis wird. Und genau darüber spreche ich heute mit Christian Lorenz. Christian ist Teamleiter Projektplanung und Dokumentation bei der AGA Energie und war von Anfang an dabei, als die Idee vom Eisspeicher zum Anfassen Gestalt angenommen hat. Also steigen wir ein in eine Folge voller Zukunftstechnologie, Mut zur Umsetzung und jeder Menge Praxiswissen für Stadtwerke, die eigene Wärmelösungen entwickeln wollen. Christian, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Energiedosis Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Christian, bevor wir in die Technik und die strategischen Überlegungen hinter dem Projekt Eisspeicher einsteigen, würde ich gerne einmal persönlich anfangen, weil hinter so einem Projekt ja immer auch Menschen stehen, die was bewegen wollen. Wenn du auf dein Berufsleben schaust, wo ordnest du dieses Projekt ein? Ist das eher ein mutiger Schritt oder eine logische Weiterentwicklung für dich?
Ich denke, es ist eher eine logische Weiterentwicklung für mich. Das ist ein Projekt, was ich so in der Art und Weise immer machen wollte. Und genau diese Projekte sind das Ziel schon immer für mich gewesen, als ich mich entschieden habe, in die Energiewirtschaft zu gehen.
Du hast ja nicht schon immer Netzplanung und Technikplanung gemacht, sondern auch den einen oder anderen mutigen Schritt gewagt schon davor.
Ja, genau. Ich bin gestartet ganz ursprünglich mal mit einer technischen Ausbildung als Elektroniker, und das war dann ganz klassisch immer alles hinter dem Hausanschluss. Ich habe mir aber schon während der Ausbildung mal die Frage gestellt, was passiert denn alles vor dem Hausanschluss? Da muss ja ganz viel irgendwie sein und gemacht werden, und habe dann quasi irgendwann die Möglichkeit gesehen, bei der AGA Energie zu starten mit einem dualen Studium in Richtung Wirtschaftsingenieurwesen, ganz klar mit dem Schwerpunkt Energie und Umwelt. Und konnte dann schon während meines Studiums ganz viele total spannende Projekte betreuen und entwickeln, und durfte da auch schon, obwohl ich noch sehr jung bin, sehr viel Verantwortung übernehmen und mich so immer tiefer in dieses ganze Thema der Energiewirtschaft und Energieversorgung einarbeiten und in die Stadtwerkewelt einarbeiten. Und ja, auch in das Thema Wärmeversorgung durfte ich mich immer tiefer reinarbeiten. Damit beschäftige ich mich jetzt seit knapp 3 Jahren und habe mir da auch ein eigenes kleines Team aufgebaut, was gemeinsam mit mir unsere Projekte entwickelt.
Ja, das ist ein spannender Werdegang. Und ja, in eines der Projekte, die du mit deinem Team entwickelst, wollen wir heute auch reinschauen, in den Eisspeicher, dem Herzstück eurer neuen Wärmeversorgung am Technikstandort in Dieringhausen. Wie kam es überhaupt zu der Idee, dieses System genau dort umzusetzen, und was bedeutet das Projekt für euch als AGA Energie?
Also der Standort in Gummersbach-Dieringhausen, der Lichtstraße, ist ein ganz traditionsreicher Standort, der schon seit über 100 Jahren besteht. Und seit über 100 Jahren wird an diesem Standort eben Energie erzeugt, ganz früher noch, und mittlerweile halt verteilt. Und von dem Standort aus geht dann auch unsere komplette technische Verwaltung und Betriebsführung aus. Wir haben an dem Standort ein modernes Logistikzentrum errichtet, Betriebsgebäude mit Sozialräumen, Werkstätten und auch einer Fahrzeughalle und halt eben auch ein neues Bürogebäude mit knapp 100 Arbeitsplätzen. Dieser Standort hat sich in den letzten 8 Jahren komplett entwickelt. Wir haben den komplett überarbeitet und erneuert, quasi modernisiert. Und es ist so, dass wir als AGA Energie schon seit vielen Jahren Wärmelösungen für unsere Kunden anbieten. Das sind dann teilweise Kommunen, die dort Wärmelösungen bei uns haben, beziehungsweise Kreiskrankenhäuser. Das sind aber auch Gewerbekunden, für die wir Wärmelösungen anbieten. Und damit verfügen wir selbst über ein sehr großes und sehr gutes Know-how bei Wärmetechnologien und sind neben der Planung und dem Bau auch in der Lage, innovative Wärmeerzeugungsanlagen mit eigenen Mitarbeitern zu planen und eben auch zu betreiben. Und somit lag es für uns von vornherein sehr klar, dass wir an einem eigenen Technikquartier, wir an einem eigenen Technikstandort auch eine innovative Wärmeversorgungsart errichten möchten. Und so haben wir dann auch schon während der Planungsphase sind wir gestartet und haben gesagt, okay, wir wollen hier ganz aktiv wirklich Technik zum Anfassen bauen und darstellen, welche innovativen Wärmeversorgungsmöglichkeiten es denn so gibt. Und uns auch unseren Kunden und Kommunen auch einen Einblick geben in diese innovativen und zukunftssicheren Wärmeversorgungstechnologien. So haben wir dann verschiedene Konstrukte und Konzepte bewertet und sind schließlich dann bei diesem Eisspeichersystem mit Solarluftkollektoren als Energiezäune ausgeführt, der Luftwärmepumpe und der Boosterwärmepumpe als Spitzenlast gelandet. Gestartet sind wir mit der Konzipierung irgendwann Anfang 2024 gemeinsam mit dem Planungsbüro und haben dann im Laufe des Jahres 2024 die ganze Ausführungs- und Genehmigungsplanung durchgeführt, auch in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro, und wir haben dann die ganze Koordination und Projektmanagement übernommen und sind dann so Ende 2024 mit dem Bau dieser Anlage eben gestartet, um halt dort wirklich Technik erlebbar zu machen. Seit dem Frühjahr 2025 ist die Anlage nun fertiggestellt und in Betrieb. Und glaube, dass wir unser Ziel so sehr schön damit erreicht haben.
Ja, das klingt nach einem echten Innovationsprojekt mit viel Herzblut und nach einem klaren Plan, wie ihr zeigen wollt, dass die Wärmewende machbar ist. Und du hast ja erzählt, dass du auch Gäste immer wieder durch die Anlage führst. Wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Mich würde interessieren, wenn du Besucherinnen, Besucher durch eure Anlage führst mit dem Eisspeicher, was ist der Moment, wo sie am meisten staunen?
Ich denke, das ist der Moment, wenn wir ins Logistikzentrum reinkommen. Also meistens beginnen wir hinter unserem Logistikzentrum und gucken uns dort dann die Energiezäune an und die Luftwärmepumpe, die draußen aufgebaut ist, und gehen dann irgendwann rein, wo die ganze Anlagetechnik aufgebaut ist und aufgestellt ist. Und der Moment, wo wir dann ins Logistikzentrum reinkommen und eben von unten die Empore sehen, wo die komplette Anlagetechnik aufgebaut ist, ist immer ein sehr, sehr spannender Moment, ein Moment, wo die Leute staunen und sagen, wow, das sieht ja aus wie eine kleine, ja, wie eine kleine, kleine Raffinerie an der Stelle, weil sehr viele Rohre da langlaufen, sehr viele technische Einrichtungen, technische Wärmepumpen und sonstige Bauteile natürlich da positioniert sind. Und in dem Moment, wo wir dann hoch auf diese Empore kommen, ist es dann halt auch so, dass da die Leute wirklich am meisten staunen, wenn sie dort dann den kleinen Show-Eisspeicher sehen. Also wir haben dort auf dieser Empore halt bewusst gesagt, wir wollen hier Technik zum Anfassen machen und Technik zum Erleben machen und haben uns dann da die Platz und die Möglichkeit geschaffen, die komplette Anlagentechnik auseinanderzuziehen. Man kann sich jede Wärmepumpe einzeln angucken, jeden Pufferspeicher, jedes Ventil, jede Pumpe. Die Leitungen sind fein säuberlich in Reihe und Glied nebeneinander gestellt und miteinander verbunden. Das wirkt im ersten Moment immer sehr erschlagen, aber diese Leute sind halt wirklich immer erstaunt. Selbst wenn da der normale Heizungsbauer hochkommt, staunt er im ersten Moment und fragt sich wirklich, was die ganze Technik denn hier soll. Und das Highlight ist dann natürlich oben auf der Empore, wie gesagt, dieser kleine nachgebaute Show-Eisspeicher. Das ist dann einfach ein durchsichtiger Eisspeicher, den wir dahingestellt haben mit 1 Kubikmeter Größe, der dann auch wirklich aktiv diesen Vereisungsprozess veranschaulichen kann. Und man sieht dann wirklich, wo die Energie herkommt und was da passiert. Für mich persönlich ist das Herzstück der Anlage das Quellenmanagement, was komplett Technologie und Hersteller offen arbeitet. Das heißt, wir sind da wirklich herstellerunabhängig, haben unterschiedlichste Hersteller im Einsatz auch bei der Anlage, können verschiedenste Erzeugungstechnologien, auch Wärmequellen einkoppeln und sind mit dem ganzen Quellenmanagement auch, können da noch skalieren. Also es ist ein modularer Aufbau, sodass wir das auch noch erweitern können, wenn es so weiter ist. Das gepaart dann halt mit einer sehr intelligenten und auch sehr modernen Visualisierung, wo man halt wirklich jeden Energiefluss sich genau angucken kann und sehen kann, wo die Wärme herkommt, wo sie hingeht und was die Anlage in welcher Situation macht. Das ist halt wirklich ein Wow-Effekt oder führt viele Leute zum Staunen, doch mich immer wieder, wenn ich da hochkomme.
Ja, ich durfte im Vorgespräch auch ein paar Fotos sehen, ne, von der Anlage, die du gezeigt hast. Und ja, der Wow-Effekt war auf jeden Fall da. Bei all der Begeisterung auch für so ein Innovationsprojekt, jedes neue Konzept hat ja auch seine Skeptiker. Gab es bei euch intern oder extern Gegenwind, den ihr erst überwinden musstet?
Ja, das gibt es natürlich bei jedem Projekt, diese Skepsis, diese anfängliche. Bei uns ging das natürlich auch in Richtung der Wirtschaftlichkeit. Auch so ein Projekt muss man sich dann wirtschaftlich ganz genau betrachten, auch wenn man als Zielsetzung hat, wir wollen hier Technik visualisieren und zum Anfassen machen und auch innovative Technologien erproben. Hängt das natürlich auch immer mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Es gibt natürlich Wärmeversorgungslösungen mit einem niedrigen Investvolumen, aber mit dann später steigenden Energie- und Betriebskosten. Oder halt eben dann innovative neue Technologien, wie wir sie jetzt hier errichtet haben, die dann für die Zukunft einen kalkulierbaren und ganz klar erkennbaren Energie- und Betriebskosteneffizienz dann halt da einfahren. Und auch auf lange Sicht aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung einfach die bessere Entscheidungen sind, gerade für so einen modernen Standort. Diese Diskussion halte ich für sehr wichtig und muss einfach auch ganz transparent geführt werden. Das Positive ist jetzt einfach, dass wir in dieser Diskussion, in diesem Diskussionsprozess auch mit Kunden und Kommunen jetzt auch mal ganz klar das zeigen können, was denn wirklich dahinter steckt bei diesen etwas höheren Investoren im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeversorgungslösungen.
Und es bereitet auch vor auf Diskussionen, ja, die später vielleicht auch an anderer Stelle kommen. Ne? Also auch so ein kommunikativer Vorsprung oder Lernen und Erfahrungen sammeln, die da drin stecken in dem Projekt. Ihr habt ja verschiedene Optionen geprüft, hast du eingangs gesagt. Wie lief dieser Entscheidungsprozess ab und was hat am Ende den Ausschlag für den Eisspeicher als Technologie genau an diesem Standort gegeben?
Ja, genau. Wir haben uns verschiedene Optionen angeschaut. Da waren unter anderem Erdsonden, Erdkollektoren ein Thema. Eben dieses Konzept der Energiezäune und des Eisspeichers. Eine ganz einfache Luftwärmepumpe war natürlich ein Thema. Wir sind direkt neben der Agger, sodass wir auch das Thema Flusswasser uns konzeptionell angeschaut haben. Und auf unserem Standort steht auch noch eine Umspannanlage, sodass wir auch das Thema Abwärmenutzung dieser Umspannanlage betrachtet haben. Eine Herausforderung war natürlich die Standortsuche, aber uns selber auf dem Gelände. Wir haben halt, wie gesagt, eben diese räumliche Nähe zur Agger. Bei Geothermie oder halt auch eben den Energiezäunen arbeitet man ja meistens mit einer Sole, das heißt auch mit einem Wasser-Glykol-Gemisch, also quasi einem genau, Wasser-Glykol-Gemisch an der Stelle, was dann natürlich immer in Nähe von einem Überflutungsgebiet beziehungsweise von einem Fluss, von einem Gewässer sehr herausfordernd ist. Wir haben außerdem einen Bereich, wo wir Überflutungsgebiet haben, wie gesagt, und dort natürlich auch einen Retentionsraum eben für die Agger bieten müssen. Also im Überschwemmungsgebiet liegt unser Standort da voll drin. Auf dem Gelände fahren auch diverse LKWs rum, wie es halt auf dem Betriebsgelände so ist. Und haben halt auch durch den Umbau an sich auf dem Gelände gerade neu asphaltierte Flächen, wo wir natürlich die jetzt ungern nochmal aufheben möchten, nur weil wir da eine besondere Technologie haben. Und das alles gepaart war dann noch mit dem Faktor, haben wir dann noch mit dem Faktor gekoppelt, ist das für uns etwas Neues, ist das eine Technologie oder ist das etwas, womit wir und unsere Stakeholder im Endeffekt schon Erfahrung gesammelt haben. Klar, die sonstigen technischen Voraussetzungen wie ein elektrischer Anschluss, die hydraulische Anbindung, Statik, Gewicht innerhalb der Aufstellungsflächen, das sind alles immer Punkte, die da reinspielen. Im Endeffekt haben wir uns dann recht zügig für dieses Konzept des Eisspeichers und Energiezäune entschieden, weil wir einfach diese Technologie als innovativ gesehen haben im Vergleich zu den anderen. Dort die ganzen Gegebenheiten und Voraussetzungen und Herausforderungen gut klären konnten und auch recht schnell auf einen starken Partner setzen konnten, der uns bei der technischen Umsetzung halt betreut hat und die Anlage da errichtet hat.
Lass uns mal noch etwas tiefer reingehen in die Technik. Wie genau spielt das System zusammen? Also der Eisspeicher, die Wärme, Pumpen und die Energiezäune.
Es ist so, dass wir den Eisenergiespeicher als Quelle nutzen für eine Solewärmepumpe, die wir innen aufgestellt haben. Die Solewärmepumpe nutzt dann eben die Sole, die durch den Eisenergiespeicher durchläuft, als Wärmequelle und kühlt dadurch dieses Medium halt bis in den Minustemperaturbereich ab. Das überträgt sich dann natürlich auf das Wasser, auf das Wasser, durch welches der Eisenergiespeicher gefüllt ist und führt dazu, dass das Wasser vereist wird, also in die Vereisung reingeht. Weil in diesem Vereisungsprozess ist es halt so, dass dort das 80-fache an Energie freigesetzt wird im Vergleich zu einem normalen Abkühlprozess, beziehungsweise das ist halt dann der Vorteil des Übergangs, des Phasenübergangs, dass dort halt eben Kristallisationsenergie entsteht. In diesem Vereisungsprozess steckt dann quasi genauso viel Energie drin, wie wenn, als würde ich ein Liter Wasser von 0 Grad auf 80 Grad erhitzen oder halt eben von 80 Grad auf 0 Grad runterkühlen. Also da steckt ein enormer Hebel drin als Wärmequelle. In der Theorie ist es dann so, dass ich knapp 3 Megawattstunde aus diesem knapp 30 Kubikmeter großen Eisenergiespeicher entziehen kann und der Solwärmepumpe halt eben als Wärmequelle zuführen kann. Im Umkehrschluss habe ich dann natürlich einen vereisten Eisenergiespeicher irgendwann, den ich auch irgendwie erstmal wieder auftauen muss. Das sind natürlich dann die Gewinne durch das Erdreich. Der Eisenergiespeicher ist komplett ins Erdreich eingelassen, die da hinzukommen. Aber ich kann auch wirklich aktiv den Eisenergiespeicher wieder auftauen durch die Erwärmung der Energiezäune. Das heißt, durch die Energiezäune fließt ebenfalls eine Sohle durch, die dann eben die Luftenergie und auch die solare Strahlungsenergie aufnimmt und eben dem Eisenergiespeicher dann zugeführt werden kann für den Auftauprozess. Oder je nachdem, wie die Außentemperatur und die Erdtemperatur ist und der Vereisungsgrad des Eisenergiespeichers, können diese Energiezäune auch wirklich als primäre Quelle für die Solewärmepumpe eingesetzt werden. Da kommt das wieder das Quellenmanagement zum Spiel. Das ganze Prinzip kann ich natürlich auch umdrehen und kann dann den Eisenergiespeicher im Sommer als passive Kühlmöglichkeit nutzen. Wir haben in unserem Verwaltungsgebäude auch eine Fußbodenheizung, sodass wir hier auch eine passive Kühlfunktion ermöglichen können. Hinzu kommt dann noch eine Luftwärmepumpe, die wir als zusätzlichen Spitzenerzeuger mit aufgestellt haben und hier auch noch ein bisschen mehr Flexibilität haben in der Quellenwahl, sodass wirklich das Quellenmanagement flexibel entscheiden kann, was ist gerade wirklich die effizienteste Technologie. Kann ich gerade am effizientesten die Lufttemperatur nutzen, den Eisenergiespeicher oder halt irgendwie die solare Strahlungsenergie durch die Energiezäune. Hinzu kommt auch noch, dass wir in unserem Logistikzentrum Dunkelstrahler haben, die Halle beheizen, beziehungsweise die Objekte in der Halle. Und dort haben wir dann auch noch eine Abwärmerückgewinnung mit eingekoppelt in das System, um da auch den maximalen Rest der Effizienz da rauszuholen. Genau, so ist das Zusammenspiel.
Ein ausgeklügeltes System, wo so eins in das andere greift. Also sehr spannend und faszinierend, was da alles dahinter steckt. Was passiert jetzt mit der erzeugten Energie oder welche Gebäude werden durch das System heute konkret versorgt? Und mit welcher Leistung die dahinter steckt?
Also das Gesamtsystem, das hat eine thermische Leistung von so 100 bis 120 kW in der Spitze. Wir versorgen damit eben unser neues Verwaltungsgebäude mit den 100 Arbeitsplätzen. Dieses Verwaltungsgebäude können wir eben auch kühlen. Außerdem versorgen wir damit unser Betriebsgebäude, eben dort die Fußbodenheizung und auch die Beheizung der Fahrzeughalle und der Werkstätten. Im Logistikzentrum haben wir noch einige Büroflächen, die halt eben für die Kollegen und Kolleginnen in dem Logistikzentrum genutzt werden, die ebenfalls mitbeheizt werden und auch eine passive Kühlfunktion haben. Und wir haben auch noch ein Restpotenzial oder eine Restmöglichkeit, Restpuffer drin für unser altes Verwaltungsgebäude, was noch auf dem Standort steht und momentan vermietet ist, sodass wir perspektivisch dieses auch noch anschließen könnten. Neben der Beheizung im Betriebsgebäude von der Fahrzeughalle und den Werkstätten haben wir dort auch Sanitärräume, heißt Duschen eben und Umkleiden für unsere Betriebskollegen und Kolleginnen und dort sind entsprechend halt auch Duschen drin. Das heißt, die Warmwasserbereitung funktioniert dann ebenfalls über eine Booster-Wärmepumpe über dieses System.
Der Eisspeicher hat für euch ja, oder ist Sinnbild für den Innovationscharakter, oder war für euch ja auch ein ausschlaggebender Grund, mit ausschlaggebend, warum ihr euch dafür entschieden habt. Wenn du das jetzt mal im Vergleich setzt zu anderen Heiztechnologien, wo liegen die größten Stärken und wo vielleicht die Grenzen der Technologie, und ist die Eisspeicherheizung in Zukunft auch für Haushalte in eurem Versorgungsgebiet denkbar?
Also die Stärken der Eisspeichertechnologie sind aus meiner Sicht ganz klar, ich habe eine konstante Wärmequelle. Ich nutze immer ein konstantes Temperaturniveau als Quelle für die Wärmepumpe, was natürlich sich in der Effizienz widerspiegelt, aber auch in der Belastung der Wärmepumpe, also in der technischen wirklich Belastung. Es ist keine Bohrung nötig, natürlich muss ich den Eisspeicher irgendwo ins Erdreich einlassen. Ich kann den aber natürlich mir auch teilweise oberirdisch ein bisschen anschütten, wenn ich die Möglichkeit da irgendwie räumlich zu habe. Das Ganze ist kombinierbar mit PV oder Solarthermie, also auch mit einer bestehenden PV-Anlage oder einer bestehenden auch Solarthermie-Anlage, sodass ich einen zusätzlichen Hebel habe der regenerativen Gesamtbilanz. Ich habe keine Außengeräte im Vergleich zu einer Luftwärmepumpe. Das heißt, wir haben eigentlich einen leisen, sehr leisen Betrieb. Die Solewärmepumpe ist innen aufgestellt und auch sehr leise. Die Installation ist sehr unauffällig. Die Zäune, Energiezäune, wie gesagt, kann ich auch als Fassadenverkleidung beispielsweise installieren, kann die mir aufs Dach oben drauflegen oder halt wirklich als Zaunanlagen nutzen, sodass es eigentlich äußerlich erstmal gar nicht erkennbar ist, dass es irgendwie eine Anlage ist zur Wärmeversorgung. Aus meiner Sicht bietet diese Technologie eine super Option für Quartierslösungen, größere Gebäude. Und ich kann halt zusätzlich auch noch im Sommer eben diese passive Kühlfunktion nutzen, was natürlich ein zusätzlicher Hebel ist. Die Grenzen sind natürlich irgendwo da. Das Konstrukt lohnt sich aus meiner Sicht wirtschaftlich erst bei größeren Objekten. Das heißt, es muss schon in Richtung Mehrfamilienhäuser gehen, vielleicht auch größere, mehrere Mehrfamilienhäuser, kleine Areale oder Quartiere. Die ganze Regelungstechnik, Steuerungstechnik ist natürlich recht komplex. Das heißt, ich muss da wirklich auf ein sehr durchgeklügeltes Quellenmanagement und Steuerungstechnik setzen. Und ich brauche natürlich auch die Fachkenntnisse und die Erfahrungen für die ganzen Wartungen, Instandhaltung, aber auch schlussendlich den Betrieb. Genau, also der Einsatz ist generell denkbar in Mehrfamilienhäuserbereichen, kleinen Arealen und auch größeren Quartieren.
Ja, ich merke, du bist tief drin im Thema und ihr habt da ja jetzt einiges an Erfahrung gesammelt mit dem Projekt. Was waren für dich die größten Aha-Momente in der Planungs- und Inbetriebnahmephase? Was lief vielleicht auch anders als geplant?
Ich denke, ein wesentlicher Aha-Moment war für uns, dass die Positionierung und der Größe der Bauteile nicht unterschätzt werden sollte. Also wie gesagt, wir haben bei dem Bau des Logistikzentrums immer eine Empore vorgesehen. Das ist also eine kleine Emporefläche, die wir oberhalb der Büros positioniert haben, wo wir uns immer gedacht haben, ach, das wird viel zu groß sein, die werden wir nie ausfüllen können. Und nun, wenn man sich das anguckt, steht da eine ganz, ganze Menge an Anlagentechnik und technischen Bauteilen, wo man wirklich sich an den Kopf packt und wirklich die Frage stellt, wow, das ist ja echt enorm viel geworden, das ist schon fast zu klein an der Stelle. Also da muss man wirklich den Blick darauf halten, wie viel Fläche brauche ich wirklich, habe ich die Fläche. Klar lässt sich sowas auch immer sehr kompakt bauen, aber wenn man es jetzt wie bei uns in dem Fall wirklich zum Anschauen macht, dann möchte man natürlich auch den Platz lassen, um sich da jedes Bauteil einzeln anschauen zu können. Ein weiterer Punkt, der für uns ein Learning war, ist auch der ganze Punkt der Mess- und Steuerungstechnik, welche Relevanz die wirklich hat, was da alles an Verkabelung zur Kommunikation geleistet werden muss, auch auf dem Gelände. Wir haben da den Vorteil gehabt, dass wir während der Bauphase des Geländes ganz viele Möglichkeiten von Leerrohren vorgesehen haben und vorbereitet haben. Und ja, auch schlussendlich dann, was hinter der Mess- und Steuerungstechnik hinten dran kommt, ist dann die Visualisierung. Da ist es auch für uns ein Learning gewesen, wie viel Aufwand wirklich hinter dieser Programmierung und Anpassung der Individuallösung in unserem Fall dann von einer individuellen Visualisierung halt, was da für ein Aufwand hintersteckt. Da waren natürlich dann auch einige Aha-Momente oder einige interessante Dinge während der Bauphase dabei. Wir haben beispielsweise beim Ausheben der Baugrube für den Eisspeicher sind wir auf eine Wasserader gestoßen. Ist im Umkehrschluss für uns von Vorteil, weil wir dadurch eine bessere Wärmeübertragung im Erdreich erzielen. Sind aber natürlich dann Dinge, die einfach baulich schwierig sind. Das heißt, wir mussten dann kurzfristig noch eine Wasserhaltung halt einsetzen, damit wir baulich das in die Baugrube, damit uns die nicht einfällt und wir den Eisspeicher gut einlassen konnten. Und was für mich auf jeden Fall im Nachgang, nach der Inbetriebnahme ein großes Learning war, ist dieses ganze Thema, welche Relevanz wirklich Visualisierung hat. weil die einfach mir direkt anzeigt, welche Energieoptimierungsmöglichkeiten und Effizienzmaßnahmen ich denn direkt kurzfristig und auch ja, mit einfachen Mitteln umsetzen kann.
Ja, bei allen Umwegen oder Unwägbarkeiten, die so ein Innovationsprojekt mit sich bringt, kann man ja, glaube ich, festhalten, dass das Projekt erfolgreich war oder erfolgreich ist. Was war aus deiner Sicht entscheidend dafür? Die Planung, die Technik, das Team oder die Haltung, Dinge auch mal auszuprobieren einfach?
Eigentlich alle Dinge, die du gerade schon genannt hast. Also es ist zum einen natürlich, es muss eine offene Kommunikation, eine offene Haltung solchen innovativen und neuartigen Projekten gegenüber herrschen. Das haben wir bei uns in der AG Energie. Die ganze Firmenkultur ist darauf ausgelegt, halt sehr innovativ und offen gegenüber neuen Dingen zu sein. Wir sind jetzt kein Unternehmen, was quasi hinter den Entwicklungen hinterher rennt, sondern wir treiben die wirklich aktiv voran und schauen uns auch Trends an und versuchen uns an diese Trends möglichst frühzeitig anzupassen und uns eben in die Richtung zu entwickeln. Im Team allgemein ist natürlich dann die offene Kommunikation ein entscheidender Faktor halt für den Erfolg von solchen Projekten. Ohne die Haltung zu haben im Team, es muss jetzt alles wirklich nach Plan laufen. Das ist auch für uns ein neuartiges Projekt, eine neue Art der Projekte. Es wird Punkte geben, wo wir vielleicht nicht mit geplant haben, aber das müssen wir auch im ersten Moment vielleicht gar nicht im Blick haben, sondern müssen einfach nur gut im Team und mit allen einvernehmlich darauf reagieren. Außerdem ist natürlich der Kontakt und der gute Kontakt dann hin zu den Partnern wichtig, also zu den Planern, die halt mir irgendwie die Hydraulik machen und die Konzeptionierung vielleicht auch machen und halt dahin schlussendlich auch der Heizungsbauer, der diese Anlage halt eben baut. Da ist der gute Kontakt und das gute Netzwerk wirklich, wirklich entscheidend. Und dann natürlich auch so Dinge wie Flexibilität während des Prozesses, spontan auf die veränderten Bedingungen, Gegebenheiten reagieren im Team. Alle Teammitglieder müssen diese Flexibilität natürlich auch mittragen. Und aber ich denke, das sind auch Punkte, die bei jedem Projekt interessant sind. Ich brauche ein durchdachtes Konzept. Ich brauche wirklich vor Baubeginn eine fertige Planung, sodass kein baubegleitendes Plan entsteht und eine detaillierte Arbeitsvorbereitung, dass wirklich jeder weiß, was zu tun ist und welche Schritte die nächsten sind und was nach diesen Schritten folgt.
Du hast am Anfang bei der Frage nach den Skeptikern die Wirtschaftlichkeit auch kurz angeschnitten. Und natürlich ist es eine Frage, die sich viele stellen. Wie habt ihr das Projekt wirtschaftlich auf die Beine gestellt? Gibt es Förderungen oder Beteiligungen Dritter?
Also es gibt Fördermöglichkeiten vom BAFA. Da gibt es die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze oder halt für effiziente Gebäude oder Gebäudenetze. Die nutzen wir selbst auch für Quartierslösungen und für Arealnetze. In diesem Fall haben wir die Kosten selber getragen, weil es in dem Punkt einfach nicht förderfähig war und haben dort die Wirtschaftlichkeit quasi dann aus eigenen Mitteln gestemmt.
Blicken wir zum Ende des Gesprächs nach vorne. Wenn du auf die Wärmeversorgung in 5 Jahren schaust, was wird dann aus deiner Sicht selbstverständlich sein und was habt ihr euch konkret bei der AG Energie vorgenommen?
Also ich denke, in 5 Jahren wird es selbstverständlich sein, dass ein Technologiemix herrscht. Wir sind in einer schnell wandelnden Zeit, die Technologien entwickeln sich weiter und es gibt immer wieder neue Wärmeversorgungsoptionen, Wärmeversorgungsmöglichkeiten und man muss wirklich für jedes Gebiet, sogar schlussendlich eigentlich für jedes Gebäude, eine individuelle Betrachtung machen, was ist für mich wirklich die effizienteste und die ja auch schlussendlich wirtschaftlichste Möglichkeit, Wärme zu erzeugen, aber halt auch langfristig. Das heißt, nicht nur die kurzfristige Wirtschaftlichkeit in dem Moment betrachten, sondern auf lange Sicht schauen und schauen, wie werden sich die Energiepreise denn auch entwickeln. Es wird aus meiner Sicht daher keine Lösung von der Stange geben, sondern wirklich einen Technologiemix geben und eine große Auswahl geben, wo man sich einfach dann darauf einlassen muss und die passenden Technologien für einen selber herausfinden muss. Ich denke allgemein auch, dass in den nächsten 5 Jahren Energie allgemein, aber auch die Wärmeversorgung insbesondere, eine höhere Relevanz haben wird, wenn man sich auch einfach mal die energiebedingten Emissionen anschaut im Wärmebereich, dann ist das knapp die Hälfte. Und das halt gepaart mit einem sehr alten Gebäudebestand, den wir haben, und auch einer sehr alten Wärmeversorgungstechnologie national, ist das, glaube ich, ein Themenfeld der Wärmeversorgung, was ohnehin an Relevanz gewinnen wird. Ich denke auch, dass die Wärmeversorgung immer mehr Thema von Stadtwerken und Energieversorgung im Allgemeinen wird. Gerade auch die Themen von etwas größeren, sage ich jetzt mal, Objekten, also Wohnungswirtschaft ganz klassisch oder auch Quartiersprojekte oder Arealprojekte. Da wird es immer mehr Möglichkeiten geben für Stadtwerke, weil es einfach niemand anders wirklich machen kann. Der normale Heizungsbauer ist dafür zu klein und die großen Firmen, die großen Player am Markt, die gucken nicht auf diese mittelgroßen Projekte, wo sich ein enormer Handlungsspielraum für die Stadtwerke und Energieversorgerwelt ergeben wird. Wir als AG Energie positionieren uns ganz klar bei uns in unseren Kommunen und bei unseren Kunden als der Lösungspartner für Wärmeversorgungsoptionen, ob es im Kleinen ist oder auch im Großen ist. Da haben wir verschiedenste Möglichkeiten und positionieren uns so und bauen das auch in den nächsten Jahren noch weiter auf, sodass wir aktiv wirklich zu dem Lösungspartner für Wärmeversorgung, aber auch für innovative Wärmeversorgung in unserem Versorgungsgebiet werden möchten.
Als Gestalter vorangehen, so die Vision. Und wir haben alle keine Glaskugel, wissen nicht genau, was die Zukunft bringt, aber ich denke, wir haben Gestaltungsmöglichkeiten. Und dazu passend auch die letzte Frage: Welche drei Tipps gibst du anderen Stadtwerken mit, die sich auf den Weg machen zum innovativen Wärmelösungsanbieter der Zukunft?
Ich denke, ganz entscheidend ist es, einfach mal machen. Also wirklich beginnen, dieses Know-how aufzubauen, ob es internes Know-how ist oder externes Know-how ist, um halt wirklich auch zukunftsfähig zu bleiben. Und dieses einfach mal machen bezieht sich dann nicht auf innovative Projekte als solche. Es ist natürlich schön, wenn man sowas in die Richtung ermöglichen kann und da die Voraussetzungen für hat. Aber um halt erstmal so welche Projekte entwickeln zu können, muss ich erstmal bei mir im Unternehmen starten, in der Organisation starten und halt eben dieses Know-how auch frühzeitig aufbauen, was wir bei uns gemacht haben. Wichtig sehe ich es außerdem noch, wirklich am Zahn der Zeit zu bleiben, also nicht auf die eigene Strategie und Vision verstreifen, sondern wirklich neue Trends und Entwicklungen im Blick halten, beobachten und dann halt auch die Strategie und die Ziele dementsprechend anpassen, weil es einfach ein kontinuierlicher Prozess ist, wo man immer wirklich schauen muss, dass man aktiv am Zahn der Zeit bleibt. Dann habe ich einfach auch noch so ein Punkt, so ein Satz, der mir immer durch den Kopf geht: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also wirklich jetzt starten und nicht lange warten. Jetzt beginnen, das Know-how aufzubauen, seine Strategie anzupassen und die Ziele anzupassen, damit man in 5 Jahren nicht hinten dran steht und sich fragt, was ist denn in den letzten 5 Jahren passiert.
Zukunft beginnt jetzt mit dem nächsten Schritt. Ich danke dir, Christian, für deinen Schritt heute in den Podcast, dass du zu Gast warst. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und vor allem für euren Mut, neue Wege zu gehen und die Wärmewende wirklich greifbar zu machen. Ich finde, man spürt richtig, dass Wärmewende nichts Abstraktes ist, sondern ganz konkret mit echten Menschen dahinter, mutigen Entscheidungen und wie in eurem Fall auch mal einem Eisblock unter der Erde. Danke dir für die Offenheit und Inspiration.
Danke dir, Friedrich.
Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr über innovative Praxisbeispiele aus der Energiewelt hören wollt, abonniert Energiedosis auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und teilt diese Folge gerne mit Kolleginnen und Kollegen, die selbst gerade an der Wärmewende arbeiten. Damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt energiegeladen und neugierig.